Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Es war eine ziemlich ungemütliche Woche mit einem erneuten Bahnstreik und mit blockierten Autobahnen durch Traktorkolonnen und einer Recherche des Medienhauses Korrektiv, das einen Masterplan für die millionenfache Vertreibung von Menschen aus Deutschland enthüllte, entworfen bei einem konspirativen Treffen in einer Potsdamer Villa im November. Unter den Teilnehmern AfD-Politiker, Neonazis, Juristen, Unternehmer und auch ein Nachfahre Otto von Bismarcks. Nach der Aufdeckung der Umsturzpläne durch die Reichsbürgerbewegung vor etwas mehr als einem Jahr wird klar, wie sehr die Demokratie durch rechte Verschwörungen gefährdet ist. Bundeskanzler Olaf Scholz, sonst eher ein Aussitzer, hat in einem Videostatement gestern erstmals relativ klare Worte gefunden und heute an einer Demonstration in Berlin teilgenommen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung davon, dass einiges ins Rutschen gekommen sei. Es bleibt trotzdem der Eindruck, dass ein eindringlicher Appell, wie er von Robert Habeck zu antisemitischen Übergriffen in Deutschland kam, nötig wäre, aber nicht erfolgt. Ich habe den Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch, Verfasser des Buches Poesie und Politik, gefragt. Es gibt in Deutschland ja gute Gründe, Politik und Emotionen nicht zu vermischen. Es muss aber auch angemessene Reaktionen geben auf das, was gerade passiert. War das gestern die richtige Reaktion von Scholz?
Das werden wir in 10 oder 20 Jahren wissen, wenn man mit der Gelassenheit des Historikers, wenn es dann noch Historiker gibt und wir eine funktionierende Medienöffentlichkeit haben, entscheiden können. Ich denke, dass sowohl Scholz als auch Steinmeier so etwas pflegen wie ein Pathos der Nüchternheit. Das begeistert uns nicht. Das ist keine Churchill-Rede, das ist keine Kennedy-Rede, das ist keine De Gaulle-Rede, keine Willy Brandt-Rede. Aber es passt vielleicht einigermaßen zu unseren Zeiten, wo vieles darauf ankommt, sozusagen nüchtern und sachlich zu bleiben und auf Emotionen nicht nur mit Gegenemotionen zu reagieren.
Das Szenario, was wir ja aber gerade haben, ist, dass sich doch eine auch breite demokratische Basis in Deutschland dagegen wehren will, was gerade passiert, also vor allen Dingen gegen die Angriffe von rechts. Das ist vielleicht dann doch irritierend, wenn Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, dass ein Bundeskanzler, ich will jetzt nochmal diesen Ausdruck Scholzomat benutzen, ein bisschen wie ein Avatar oder ein Android oder eine Maschine spricht.
Ja, ich gebe Ihnen vollkommen recht, will aber einfach mal dieses Motiv ins Spiel bringen, dass die Alternative, jetzt eben wirklich die Churchill'sche Blut-, Schweiß- und Tränenrede zu halten, Leute, wir stehen vor einem Bürgerkrieg, ganz üble Kräfte, was ja sachlich angemessen wäre, bedrohen unser Leben, sowohl von außen, Ukraine-Krieg, als auch von innen, Reichsbürger, Prinz Heinrich, der Viertel vor Zwölfte und jetzt eben die abenteuerliche Zusammenraufung, die wir da in einem Potsdamer Hotel haben, mit wirklich verfassungswidrigen Plänen. Wenn man jetzt sagen würde, Leute, die Stimmung ist ernst, da wird ein Putsch vorbereitet, bereiten wir uns auf den Bürgerkrieg vor, wir stehen vor ultimativen Entscheidungen und dergleichen mehr, müsste man ja gucken, welche Reaktionen das hervorrufen würde. Und ich sehe diese Tranquilizer-Effekte, dass man wirklich sediert, dass man beruhigt, Leute, es ist noch keine Gefahr im Verzuge, wir haben die Institutionen noch halbwegs im Griff. Es ist leicht, sich darüber lustig zu machen, Stichwort Scholzomat, aber ich denke, es ist verdammt schwer, da eine gescheite Alternative zu machen.
Trotzdem möchte ich jetzt nochmal die Theorie der zwei Körper des Herrschenden, das ist natürlich bezogen eigentlich auf einen König, auf einen Monarchen, bemühen, weil Bundeskanzler Olaf Scholz natürlich auch ein Privatmann Olaf Scholz ist. Darf der sozusagen nicht, trotz allem, nicht durchscheinen?
In bestimmten Augenblicken ja, wenn wir merken, dass auch Politiker mit ihren beiden Königskörpern, er ist eine öffentliche Figur, er muss eine Rolle spielen, er hat eine ganz wichtige Funktion auf der einen Seite und er ist der Ehemann einer Ministerin in einem Bundesland, er ist jemand, der mit der eigenen Partei Schwierigkeiten hat. Noch einmal, die Möglichkeit, jetzt wirklich auf den Putz zu hauen, hat ja Olaf Scholz, das wollen wir nicht ganz vergessen, zumindest zweimal so vertreten, dass sie im kollektiven Gedächtnis geblieben sind. Das ist einmal die Rede von der Zeitenwende und das war nach konventionellen Maßstäben eine wirklich passable Rede und viele waren verwundert, dass Scholz das überhaupt auch beherrscht. Na, epochale Rede oder ich sag mal zurückhaltende Rede, die epochal sein will, zu beherrschen. Und das Zweite war eben dann die hübsche Formulierung vom Doppelwumms. Das fällt deshalb auf, weil wir ansonsten nicht hinhören, wenn der Scholz so hart spricht. Und wir hören aus guten Gründen nicht hin. Aber gerade weil wir nicht hinhören müssen, merken wir, aha, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Leute, lasst euch jetzt nicht zu bürgerkriegsähnlichen Eskalationen motivieren. Und das ist, denke ich, das Programm dahinter. Hinzu kommt noch, Sie hatten es ja erwähnt, dass die Ampelkoalition drei Parteien vereinigt, die sehr unterschiedliche Rhetoriken haben. Die fallen sich damit gegenseitig ins Wort. Das Kommunikationsproblem, das die Ampelregierung hat, ist unübersehbar. Da spricht nicht eine Regierung mit einer Stimme, sie spricht mit drei Stimmen und häufig auch gleichzeitig. Wie soll das nicht für Irritationen sorgen? Zugleich heißt es aber auch, wir haben eine Regierung, die versucht auszutarieren, was hochgradig divergierende Kräfte in unserer Bevölkerung sind. Insofern ist noch diese misslungene Kommunikation eine authentische Kommunikation.
Ich will noch kurz auf das Interview in der Süddeutschen Zeitung zu sprechen kommen, das Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, gestern gegeben hat, dem man ja oft vorgeworfen hat, dass er sich vielleicht mehr für die Vergangenheit Deutschlands interessiert als für die Gegenwart. Wie würden Sie das beurteilen? Hat er da jetzt die richtigen Worte gefunden?
Ja, er hat natürlich das große Problem, dass auch er, ähnlich wie Scholz, vielleicht nicht ganz so stark wie Scholz, ein Mann des Ausgleichs ist. Es ist manchmal an der Grenze zur Karikatur, präsidialer, vermittelnder, anständiger, zugewandter, verständnisvoller Reden, staatstragend. Nicht? Aber wie wäre es, wenn er jetzt sprechen würde wie Jan Böhmermann oder wie früher Harald Schmidt oder dergleichen mehr? Man muss sich auch immer klar machen, the King's two bodies, die beiden Körper des Königs, sie hatten das erwähnt als Motiv, dass er eben wirklich verdammt nochmal eine Rolle zu spielen hat, eben die des Bundespräsidenten. Und das schränkt die Möglichkeiten der Rhetorik einigermaßen ein. Wenn er jetzt sagen würde, zu den Waffenbürger, wir sind bedroht, es ist Gefahr im Verzuge, würden wir zumindest den Kopf noch stärker schütteln, als wir es jetzt tun, über eine relativ klare, ausgedehnte Rhetorik, deren Signal unübersehbar ist. Leute, wir leben in Zeiten, wo noch sehr vieles funktioniert und wir sehr vieles zu verlieren haben. Also mein Gott, die Energiekrise, Gaslieferungen und dergleichen mehr, das Deutschland-Ticket, kein Abbau des Sozialstaates. Wir sind nicht im offenen Krieg mit Russland und dergleichen mehr. Also darauf aufmerksam zu machen, was unter scharfen Krisenbedingungen alles noch anders läuft als in Argentinien, als in den USA oder als in Russland, ist ja auch ein Verdienst. Also ich glaube, die Regierung hat das riesengroße Problem, dass sie sozusagen einen Zustand von Normalität, für den sich keiner begeistert, von krisenhafter, bedrohter Normalität als Positivum verkaufen muss. Das ist keine leichte Aufgabe.
Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler über die Kommunikation des Bundeskanzlers und des Bundespräsidenten. Strike Germany heißt eine Website, die seit dieser Woche online steht und die nichts mit Traktoren oder Lokführern zu tun hat. Die Website ruft zum Boykott in deutschen Kultureinrichtungen auf, wegen Deutschlands Haltung zu Israel. Von Mundtot machen ist dort die Rede, von der Gefährdung der Kunstfreiheit in Deutschland, auch mit Blick auf die Klausel, die Berlins Kultursenator Joe Cialo Anfang Januar für öffentliche Förderprojekte aufgestellt hat, dass wer einen Antrag stellt, sich zu einem spezifischen Bekenntnis gegen Antisemitismus verpflichten muss, das sich an den Vorgaben der International Holocaust Remembrance Alliance, kurz IRA, orientiert. Strike Germany beruft sich auf die Antisemitismusdefinition der Jerusalemer Erklärung, die als Antwort auf die IRA-Erklärung entstanden ist. Es wird, so viel lässt sich bis hierhin feststellen, immer komplizierter. Darüber sprechen konnte ich mit dem Historiker Uffe Jensen, stellvertretender Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin. Ich habe ihn gefragt, Sie haben die Jerusalemer Erklärung ja auch unterschrieben. Wie sehen Sie Strike Germany?
Also Strike Germany, zumindest die Webseite dazu, sehe ich eher kritisch. Ich halte wenig davon, Boykotte aufzurufen, sei es gegen Israel, gegen Deutschland oder gegen wen auch immer. Wir müssen miteinander reden und gerade über so komplizierte Dinge wie Antisemitismus und den Nahostkonflikt. Und deswegen finde ich Strike Germany nicht hilfreich, auch weil da verschiedene Sachen auf der Webseite sind, die ich nicht nachvollziehen kann.
Zum Beispiel?
Ich kann nicht nachvollziehen, dass da sozusagen der Umgang mit der deutschen Erinnerungskultur insgesamt kritisiert wird. Ich kann verschiedene Sachen, Behauptungen nicht nachvollziehen über Israel. Ich finde es im Moment auch eine Schieflage, dass man sozusagen Deutschlands in Visier nimmt und da zum Beispiel über die Hamas und Ähnliches wenig geredet wird.
Strike Germany erinnert ja an Boykott, die Investment Sanctions gegen Israels Kultureinrichtungen, kurz BDS. Die Jerusalemer Erklärung beinhaltet eine Passage, in der es heißt, dass so ein Boykott eben nicht immer gleichbedeutend mit Antisemitismus sei. Können Sie das nochmal erklären?
Ja, also zunächst mal auch die Unterzeichner der Jerusalemer Erklärung lehnen mehrheitlich, soweit ich weiß, BDS ab und sind eben gegen Boykott. Sie sagen nur, dass Boykott nicht zwangsläufig eine antisemitische Maßnahme ist. Das wird in Deutschland dann immer mit dem Nazi-Boykott der Juden verglichen, aber Boykott ist seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten eine Maßnahme gegen politische Regime, die man ablehnt. Wie gesagt, ich befürworte keinen Boykott, aber ich finde, ein Boykott ist nicht per se antisemitisch, zumal die BDS-Bewegung zum Teil auch von Juden und Jüdinnen unterstützt wird. Und deswegen finde ich, würde man die ja antisemitisch nennen, das finde ich skurril und nicht nachvollziehbar.
Was halten Sie denn von der Antisemitismus-Klausel, die der Berliner Kultursenator aufgestellt hat?
Ja, die wiederum sehe ich auch kritisch. Auch wenn ich Strike Germany kritisch sehe, so teile ich zumindest diesen Aspekt. Ich finde, es ist nicht wirklich mit den Kulturinstitutionen gesprochen worden über dieses Problem, sondern man hat das quasi von oben herab entschieden. Und ich habe nichts dagegen und würde das auch unterstützen, wenn da einfach nur drinstehen würde, dass man Antisemitismus ablehnt und sich gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit wendet. Das, glaube ich, finde ich, kann jeder unterschreiben. Aber es ist eben eine Zuspitzung auf eine bestimmte Definition des Antisemitismus, nämlich die IRA-Definition. Und das wiederum ist schwierig und setzt auch einen Präzedenzfall, der wirklich zu Problemen führen wird in der Kulturwelt.
Die Kulturwelt, wenn Sie sie jetzt gerade ansprechen, ist ja ohnehin extrem gespalten. Also was wir ja beobachten seit dem 7. Oktober ist, dass Veranstaltungen auch abgesagt werden, dass Ausstellungen abgesagt werden, dass es eine Zuspitzung von Positionen gibt, die am Ende dazu führt, dass eben kaum noch miteinander gesprochen wird. Wie würden Sie das beurteilen? Ist das hilfreich, wenn es darum geht, Antisemitismus zu bekämpfen?
Ja, eben genau gerade nicht. Die Erklärung, die man da jetzt unterschreiben soll, setzt quasi auch schon voraus, dass diese Kultureinrichtungen problematisch sind und ein Problem mit Antisemitismus haben. Das ist natürlich durch die Documenta und den Skandal im letzten Sommer passiert. Ich kann das nachvollziehen, oder vorletzten Sommer, ich kann das nachvollziehen, dass man da Nachfragen hat. Aber einen Generalpauschalverdacht kann ich nicht nachvollziehen. Der wird einfach nahegelegt durch diese Klausel. Und ja, Sie haben völlig recht, es polarisiert sich immer stärker, allerdings schon seit 2019, wo der BDS-Beschluss des Bundestages kam. Und seitdem polarisiert sich das immer weiter. Und im Prinzip sind eigentlich Diskussionen mit Palästinensern, mit linken, israelkritischen Juden und Jüdinnen in Deutschland zunehmend schwierig, weil man sich eben auf ein enormes Glatteis begibt, wenn man das als Institution macht. Und das kann doch eigentlich keine Lösung sein. Gerade ein so komplexer Zusammenhang wie Nahostkonflikt und Antisemitismus, den es natürlich gibt, der muss besprochen werden. Und es ist auch aufklärerische Arbeit, finde ich, der Kulturinstitutionen, diesen Zusammenhang zu klären, zu erklären und darüber Aufklärungsarbeit zu machen.
Der Historiker Stefan Malinowski hat kürzlich in einem Artikel in der FAZ darauf hingewiesen, dass es in der ganzen Debatte eine immer größere Aufweichung von Begriffen gibt, dass am Ende ein Begriff wie Holocaust für sehr vieles gebraucht wird, dass Vergleiche gezogen werden, die am Ende vielleicht mehr zur Verschleierung führen als zur Aufklärung. Wie sehen Sie das?
Das sehe ich auch so. Das ist beim Genozidbegriff so, das ist bei verschiedenen Begriffen so, auch bei dem Antisemitismusbegriff, übrigens auch beim Rassismusbegriff. Da werden aus verschiedensten Gründen, wird das sozusagen immer stärker erweitert und damit auch aufgeweicht und die Grenzen verschwimmen und dadurch können Vorwürfe erhoben werden, die weit über den eigentlichen Kernbereich hinausgehen. Und das sehe ich sowohl in der Rassismus- als auch in der Antisemitismusforschung kritisch, weil wir diese Begriffe wirklich sehr brauchen, sie aber auch trennscharf halten müssen. Und ich als Antisemitismusforscher habe da Schwierigkeiten mit dieser Aufweichung.
Sagt der Historiker Uffe Jensen vom Zentrum für Antisemitismusforschung zu der Boykottinitiative Strike Germany und der Antisemitismusklausel von Berlins Kultursenator Joe Cialo. Sie waren Bandy Shai, Jahrgang 1978, gehört inzwischen zu den prägenden zeitgenössischen Dramatikerinnen. 2012 zog sie von Jerusalem nach Berlin und ist seitdem sehr präsent auf wichtigen deutschen Theaterbühnen. Frech bis rabiat bürstet sie vertrautes Material gegen den Strich, oft aus feministischer Perspektive. Ihr neuestes Stück beschäftigt sich mit Henrik Ibsens Nora, uraufgeführt 1879, das bei Bandy Shai Nora oder wie man das Herrenhaus kompostiert heißt. Was sich dahinter verbirgt, weiß Michael Lages. Er war bei der Uraufführung gestern am Staatstheater Hannover.
Klassiker überschreiben, das war gestern. Mit Blick auf Ibsens Nora und wahrscheinlich auf den ganzen klassischen Kanon plädiert Sivan Ben Yishai jetzt fürs Umschreiben. Im Grunde sollte auch das gut 140 Jahre alte Emanzipationsmodell der Magenora komplett so tief wie möglich und für alle Zeiten vergraben und der Zersetzung preisgegeben werden. Wie an einem toten, verfaulten Tier sollten Würmer und Maden das finale Werk verrichten, weg damit und neues Leben her.
Diesen Raum, der zu tot ist, um daran zu glauben, dass sich etwas ändern, wirklich ändern wird. Und zu lebendig, um sich überhaupt vorzustellen, dass sich nichts ändert.
Von Beginn an legt Noras Jugendfreundin Christine, an der sich im Stück der Konflikt um Noras Ausbruch aus der eigenen sozialen Familienwelt kristallisiert, diese Spur aus. Tatsächlich aber ist Ben Yishais Spielansatz viel einfacher. Die Autorin will sich das Personal im Stück genauer angeschaut haben, genauer die Reihe der Bediensteten im Hause Helmer. Dabei geht sie eher selektiv vor. An den Männern etwa, die neben Ehemann Torwald Noras zerfallenden Lebensentwurf begleiten, zeigt Ben Yishai keinerlei Interesse. Stattdessen nimmt sie sich den Paketboten vor, der am Beginn des Originals Frau Nora die Weihnachtsgeschenke anliefert und dafür als Bezahlung 50 Öre einfordert. Nora gibt ihm das Doppelte, eine Krone, Trinkgeld also inklusive. Eine eigene Geschichte aber gibt Ibsen dieser Figur nicht. In der überwiegenden Mehrzahl der Inszenierungen wird sie auch darum gestrichen. Hier aber streitet nun der Bote ums Überleben und um die Ehre als professioneller Schauspieler, der für eine Miniszene für 2 Worte und 4 Silben Abend für Abend ins Theater kommt und auch nicht eher wieder nach Hause darf, bevor nicht der letzte Vorhang über dem letzten Applaus für Hauptfigur Nora gefallen ist. Ein Hundeleben im Theater. Ben Yishai will damit zurückführen in die Zeit der Uraufführung. Die Darstellerin der Nora wird zur Unternehmerin, die Ibsens Emanzipationsfantasie zu vermarkten beginnt. Sie wird überformt zur Kulturkapitalistin. Und damit ist natürlich auch die Emanzipation im Eimer. In einer zentralen Szene beginnt der Paketbote ernsthaft die Aufführung zu stören. Nora, der Star, behauptet nun, vom Kollegen Darsteller angegriffen worden zu sein und ruft die Polizei.
Hier ist ein Mann. Er bedroht mich.
Was? Inwiefern bedrohe ich dich?
Sorry, ja. Ich bin im Schauspielhaus. Ich habe Angst.
MeToo als perfide Waffe. Die zerstörte Frau wird zur Täterin, zur Zerstörerin fremder Existenzen. Die feministische Ikone mutiert zum menschenverachtenden Monstrum. Noch so eine Nebenrollengeschichte. Annemarie, das alte Kindermädchen im Original, verließ das eigene Kind, die eigene Familie, um bei Helmers in Dienst zu treten. Aber all diese Nebenrollen streicht Theaterchefin Nora weg und schmeißt sie raus. Da besetzen die das Haus, Helmer, das Herrenhaus, das schon die ganze Zeit überkreiste auf der Bühne von Katja Haas und nun spektakulär zerstört wird. Der Aufstand der Wurzen, so nennt der Theaterslang ja miniaturisierte oder stumme Rollen auf der Bühne, ist sicher eine starke, aber nicht wirklich durchdachte Idee. Denn wo führt sie hin? Hier schon mal zu keiner wirklich anderen Nora. Und was passiert bitte, wenn demnächst alle Nebendarstellerinnen und Nebendarsteller, zum Beispiel eines großen Shakespeare-Dramas, eigene Rollenprofile beanspruchen? Wird dann auch dort nur mehr kompostiert? Ben Jischais Fantasie ist hier nur im Zerstören produktiv, läuft auf der Bühne zudem ziemlich ungeordnet durcheinander. Und die Uraufführung von Marie Buß in Hannover ist zwar stark in der Formung des Kollektivs und schmerzhaft in der Demontage des Heldinnen- und Mythenmodells Marke Nora, aber der knappe Abend zerfasert zusehends und scheint bald nur noch aus lauterlosen Enden zu bestehen. Den nächsten Kompostierungsversuch zeigt Ende des Monats das Deutsche Theater in Berlin. Ob das Stück bis dahin besser wird?
Michael Lages über Nora oder wie man das Herrenhaus kompostiert am Staatstheater in Hannover. Die Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunks haben für das Jahr 2024 das Denkfabrik-Thema gewählt. Es könnte so schön sein, wenn. Und wir möchten in Kultur heute Menschen aus der Kultur bitten, diesen Satz zu vervollständigen. Unsere Gesprächspartnerin dazu ist heute die Theaterregisseurin Pina Karabulut. Sie hat unter anderem am Schauspiel Köln und an den Kammerspielen in München gearbeitet. In ihren Inszenierungen überschreibt sie Klassiker und konzentriert sich stark auch auf das Visuelle. Ich habe sie gefragt, wie sie sich die Zukunft des Theaters vorstellt.
Ja, das ist eine sehr große Frage, aber eine Frage, mit der wir uns TheatermacherInnen eigentlich täglich auseinandersetzen. Für mich liegt eigentlich eine Zukunft des Theaters noch weiter in einer Form der gesellschaftlichen und politischen Öffnung, also einer Form von Bewusstmachung des Hier und Jetzt. Weil ich habe oft das Gefühl, dass wir uns gerade aktuell in Deutschland auch in wirklich Zeiten und politischen Bewegungen befinden, die wir immer unterschätzen. Und seit Jahren heißt es, ach, das wird schon, ach, das wird auch nicht so groß, das ist doch nicht so schlimm. Und ich fände es irgendwie interessant zu schauen, kann die Zukunft des Theaters in verschiedenen Darstellungsformen und Neudefinitionen sowie in Neudefinitionen von Darstellungshoheiten liegen, um gesellschaftlich und politisch wach zu bleiben, dass wir als Menschen nicht einschlafen oder in einer Form von Überangebot übersättigt werden.
Also wenn Sie den Satz jetzt vervollständigen würden, es könnte so schön sein, wenn, wie würde der dann zu Ende gehen?
Ich würde dann eher sagen, es könnte so schön sein, wenn wir am Theater es schaffen könnten, immer aufeinander Acht zu geben und quasi mit Liebe in die Welt hinauszugehen.
Sie setzen ja, so würde ich das vielleicht lesen, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, doch relativ bewusst auf einen Bruch mit dem etablierten Theater. Ist das für Sie ein Erneuerungsprozess oder geht es wirklich auch darum, dass andere oder jüngere Generationen einfach auch ein anderes Theater brauchen?
Es ist absolut ein Erneuerungsprozess und die jüngeren Generationen sind ja auch schon immer da gewesen. Und wenn wir jetzt irgendwie zurückschauen in die Vergangenheit, natürlich war vor 40 Jahren, war das ja auch irgendwie aktuell und ein jüngeres Publikum. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Menschen noch da geblieben sind und festhalten an dem, wie es vor 40, 50, 60 Jahren gewesen ist. Und wir müssen immer weiter gucken, wir müssen immer weiter lernen. Und das würde mich halt einfach interessieren, wieso bleiben wir eigentlich so gerne an dem dran, was für uns so gemütlich ist. Und ich merke das ja auch an mir selber, dass ich natürlich auch im Privaten oder meinetwegen auch im Beruflichen, dass ich natürlich, Menschen sind ja Gewohnheitstiere, aber damit möchte ich brechen. Ich möchte es eigentlich unangenehm haben. Ich möchte, dass wir uns jeden Tag hinterfragen und dass wir immer irgendwie aufmerksam sind. Und das geht nicht mit Bequemlichkeit, das geht nicht mit Ruhe. Und deswegen finde ich das großartig, zum Beispiel mit der letzten Generation oder die neue, also wirklich die neue Generation an Teenagern, wie aware die sind, wie bewusst die sind. Und da bewundere ich sie dafür, wie heutzutage teilweise 19-jährige Menschen sprechen.
Und ja, ich glaube, das Interessante ist, dass die jüngere Generation Dinge auch in der Kultur und auch im Theater einfordert, die so vielleicht vor 30, 40 Jahren eben auch gar nicht eingefordert wurden. Also sowas wie Teilhabe, Partizipation, dass es ein Bewusstsein für Diversität gibt, auch für eine andere Sprache. Glauben Sie, dass das basisdemokratische Theater das bessere Theater ist?
ich weiß gar nicht, ob das so viel etwas mit Basisdemokratie irgendwie zu tun hat eigentlich in dem Sinne, sondern es ist wirklich eher mehr so eine Form von, die Welt ist im Wandel und wir müssen auch im Theater mitgehen, weil unsere Grundaufgabe ist, vielleicht sehr romantisiert, Theater gedacht, aber eigentlich ist ja das Theater dafür da, wie eine Agora zu schaffen für die Menschen. Es ist dafür da, ein Forum zu schaffen, dass wir in einen Austausch gehen können. Und wenn ich jetzt daran denke, aktuell arbeite ich am Deutschen Theater und inszeniere Ulrike Maria Stuart von Elfriede Jelinek und wir sitzen an dem Tisch und einfach wir unterhalten uns und es ist so wundervoll, dieses Privileg zu haben, dass wir an dem Tisch sitzen können, über diese RAF-Zeit sprechen können in Deutschland und wir haben Menschen am Tisch, die sich noch daran erinnern. Wir haben aber auch Menschen am Tisch, die irgendwie Anfang 20 sind und wie noch nie davon gehört haben. Und wir diskutieren darüber und das ist so spannend, das ist so interessant und es entstehen Reibungen. Und dafür muss Theater da sein. Und wir sind gerade an einem Punkt in der Gesellschaft, wo wir genau diese Themen, ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir reden ja schon seit irgendwie Anfang, so 2011, Inklusion, Diversität, diese ganzen Themen, nur werden sie nicht umgesetzt. Und dafür ist ja das Theater da, damit wir es praktizieren können, damit wir es proben können, auf der Bühne es zeigen können, wie es sein könnte, damit wir in der Gesellschaft irgendwie eine Veränderung eventuell schaffen.
Sie übernehmen ab der Saison 2025/26 zusammen mit Rafael Sanchez das Schauspiel Zürich. Zürich ist eine ziemlich reiche Stadt, sicher auch konservativer als Basel, wo Sie auch schon gearbeitet haben. Mhm. Für wen werden Sie da Theater machen?
Also wir möchten auf jeden Fall sehr viele Gruppen ansprechen. Wir wissen natürlich, dass wir nicht alle Gruppen ansprechen können. Das wäre ja auch irgendwie Quatsch. Aber wir möchten eigentlich schon, und das finde ich, sehe ich schon in meiner Kunst, das sehe ich auch in der Kunst von Rafael Sanchez, dass eigentlich es verschiedene Gruppen sich angesprochen fühlen. Und zwar die Jüngeren auf einer Diskursebene, die Älteren auf der formalen Ebene und die Studierenden auf einer intellektuellen Ebene. Also das ist eigentlich so das Spannende, dass wir wirklich versuchen wollen, das junge Publikum, das in der aktuellen Intendanz ja einen großen Zuspruch gefunden hat, die wollen wir unbedingt halten. Das ist mir super wichtig und quasi die älteren Generationen wieder zurückzuholen.
Die Theaterregisseurin Pina Karabulut zum Deutschlandfunk-Denkfabrik-Thema »Es könnte so schön sein, wenn«. Zum Schluss noch die Kulturmeldung, heute mit Nicole Strecker.
Der Kreml-Kritiker Lev Rubinstein ist tot. Der gelernte Bibliothekar galt als wichtiger Avantgarde-Dichter, vor allem in der Untergrundliteraturszene der 70er und 80er Jahre in Russland. Aber auch im Ausland erschienen seine Bücher. Bekannt war er vor allem für seine Karteikartenpoesie, kurze Gedichte auf Karteikarten. Schon zu Sowjetzeiten galt Rubinstein als Dissident und verspottete die Dogmen des sozialistischen Realismus. In den letzten Jahren hat sich Rubinstein mehrfach gegen Putin positioniert und dazu aufgefordert, Russland die Wahrheit über den Ukraine-Krieg zu sagen. Und immer hat er klargemacht, dass er sich nicht einschüchtern lassen will. So sagte er schon 2012 anlässlich der sogenannten Agentengesetze.
Ich denke darüber nicht nach, ich schreibe, worüber ich will. Das war immer so, und zwar in den Medien. Derzeit werden Gesetze vorbereitet, um die Medien einzuschränken. Das wirkt natürlich auch auf Schriftsteller und veranlasst sie zur Selbstzensur. Das ist bisher nur unterbewusst, aber wir wissen ja, so eine Entwicklung kann man nicht mehr aufhalten.
Womit er bekanntlich Recht behalten sollte. Jetzt ist Rubinstein 6 Tage, nachdem er beim Überqueren eines Zebrastreifens überfahren wurde, mit 76 Jahren gestorben. Männliche Professoren könnten doch ein Professorich sein. So lautet eine Idee der Sprachwissenschaftlerin Luise Pusch, die allerdings auch für ihren Humor bekannt ist. Die deutsche Pionierin der feministischen Linguistik setzte sich schon in den 1980er Jahren für das Binnen-I, den Glottisschlag, ein. Denn vom generischen Maskulinum hielt sie schon damals nichts, wie sie in Deutschlandfunk Kultur sagte.
Empirische Untersuchungen zeigen, dass bei diesem Maskulinum eben die Menschen überwiegend an Männer denken, was ja auch ganz logisch ist. Wenn wir jetzt diese Form haben mit dem Innen, egal ob als generisches Femininum, ob als Genderstern, ob als großes I, aber wenn also mehr weiblich aussehende Formen da auftreten, wird auch viel mehr an Frauen gedacht. Deswegen begrüße ich alle diese Neuerungen.
So Luise Pusch, heute wird die Ikone der feministischen Linguistik 80 Jahre alt. Seit Monaten kommt der Umbau des Buddenbrook-Hauses in Lübeck nicht voran. Die Renovierung stockt, weil es Streit gibt um eine neue Treppe, die Teile der historischen Gewölbedecke im Keller zerstören würde. Auch die Finanzierung ist dadurch mittlerweile unsicher geworden. Man sollte sich nun allerdings besser schnell einigen, denn inzwischen gibt es ersten Schimmelbefall im Haus. Und nachdem nun alle Streiks in Hollywood beigelegt sind, können nach monatelanger Verzögerung morgen wieder die Emmy Awards verliehen werden. Top-Favorit mit 27 Nominierungen ist die Satire Succession über ein bedrohtes Medienimperium.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. In Potsdam und in Berlin wurde heute für mehr Demokratie gestreikt bzw. auf die Straße gegangen. Mehr dazu in den Informationen am Abend mit Tobias Oehlmeier. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.